EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Viele von uns kennen diese Situation. Man ist am Bahnhof oder am Flughafen unterwegs, braucht noch schnell einen Kaffee, irgendwas zu essen, ein Wasser, ein Magazin oder vielleicht einfach ein kleines Mitbringsel. Und genau in dem Moment beginnt der Travel Retail. Doch was unterscheidet Handel an Verkehrsstandorten eigentlich vom klassischen stationären Handel? Wie kaufen Menschen, wenn sie unterwegs sind, wenig Zeit haben oder Wartezeit überbrücken möchten, ein? Und wie entstehen daraus Konzepte, die Handel, Convenience, Gastronomie und Erlebnis miteinander verbinden? Darüber spreche ich heute mit Jochen Halfmann. Er ist CEO von Lagardère Travel Retail Deutschland. Und die Lagardère Travel Retail Deutschland GmbH bildet das Dach der deutschen Aktivitäten, zu denen unter anderem die Lagardère Travel Retail Deutschland GmbH, die Lagardère Travel Retail Deutschland Food Service GmbH und die Marché Mövenpick Deutschland GmbH gehören. Wir sprechen heute darüber, was Travel Retail so besonders macht, wie sich Kundinnen und Kunden unterwegs verhalten und was der klassische Handel aus Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Verkehrsstandorten lernen kann. Mein Name ist Clarissa Vorreier und los geht's. Hallo Jochen, ich freue mich wahnsinnig, dass du dir heute die Zeit nimmst und uns einen Einblick in die Welt des Travel Retail gewährst. Viele Menschen kommen ja regelmäßig mit Lagardère Travel Retail in Kontakt. Also ich setze das jetzt einfach mal so in die Welt, zumindest für die Menschen, die gelegentlich reisen mit Flugzeug oder auch mit der Bahn. Aber viele kennen den Unternehmensnamen gar nicht direkt. Wie würdest du erklären, was Lagardère Travel Retail macht?
Hallo Clarissa, ich freue mich sehr, dich ein bisschen mitnehmen zu dürfen und unsere Hörerschaft in die Welt des Travel Retails. Und es ist in der Tat so, du hast es ja gerade schon gesagt, zwar kann vielleicht nicht jeder mit dem Begriff oder mit der Begrifflichkeit Lagardère etwas anfangen, aber ich bin relativ sicher, dass viele uns schon erlebt haben, und zwar unbewusst erlebt haben an den vielen Flughäfen und Bahnhöfen. Allein in Deutschland haben wir dort über 100 Millionen sozusagen Touchpoints im Jahr. Also wird es eine tolle Ehre sein für mich, sozusagen den Vorhang zu lüften, was sich hinter Lagardère verbirgt. Ja, vielleicht ganz kurz zwei, drei Worte zu Lagardère vorab. Lagardère ist ein börsennotiertes Travel-Retail-Unternehmen mit Sitz in Paris. Heute immer noch mit einem namensgebenden Aufsichtsratsvorsitzenden, nämlich Arnaud Lagardère, der, glaube ich, in der vierten Generation mittlerweile die Geschicke seiner Großgroßeltern weiterführt unter dem Namen Lagardère. Denn Lagardère ist im Ende des 19. Jahrhunderts als Bahnhofsbuchhändler am Gare de Lyon in Paris erstmalig mit einer kleinen 40 Quadratmeter Fläche sozusagen an den Start gegangen in den Travel Retail. Hat allerdings über viele, viele Jahre sehr unterschiedliche Phasen des unternehmerischen Lebens sozusagen umgesetzt, nämlich bis heute Travel Retailer, zwischenzeitlich auch mal Lagardère Sportrechtehändler, aber vor allen Dingen auch immer seit den letzten über 150 Jahren Verleger und damit auch Buchhändler gewesen. Ja. Und so ist Lagardère heute ein Unternehmen, das sich sowohl als Buchhändler und Verleger weiterhin versteht, also als Medienunternehmen, daneben auch Radiostationen betreibt und Magazine verlegt, aber natürlich auch Travel Retailer. Wir gehören zur Bolloré-Familie, nämlich zur Vivendi-Gruppe, die Major Shareholder mit 60% ist und sind da dann im großen Familienverbund sozusagen der kleinere Arm. Aber immerhin mit 8 Milliarden Euro weltweit im Travel-Retail-Bereich unterwegs.
Er ist auf jeden Fall um einiges gewachsen von der kleinen Buchhandlung zu seinem so großen Unternehmen.
Ja, das stimmt.
Und man kann ja eigentlich sagen, dass die Reisenden dann vor allem einzelne Marken und Konzepte wahrnehmen, wenn sie dann wirklich unterwegs sind und Lagardère so im Hintergrund die Handels- und Gastronomiewelt dann auch vor allem organisiert, ne?
Das stimmt. Ja, wir bauen da auf drei Säulen sozusagen auf, Clarissa, nämlich zum einen den Duty-Free-Bereich, den wir in Deutschland allerdings nicht betreiben, weil Heinemann doch hier eine marktdominierende Rolle hat. aber unter dem Namen, viele von euch kennen das wahrscheinlich, unter dem Namen Aelia beispielsweise im Joint Venture in Charles de Gaulle vertreten ist. Unser zweites Standbein und die nächsten beiden betreiben wir auch in Deutschland, ist der sogenannte Travel Essential Bereich. Das ist alles, was an Einzelhandelskonzepten von Luxury Fashion bis hin zu einem Lego oder einem Falke Store an Einzelhandel an Flughäfen oder Bahnhöfen sich wiederfindet. Und das dritte rasch wachsende Standbein ist das sogenannte, die sogenannte Dining, der Dining-Bereich. Das ist genau das, was du gerade sagtest, Clarissa. Restaurants in verschiedenen kulinarischen Richtungen und verschiedenen Genres und Guest-Journeys, die sozusagen das Bild abrunden. Und damit ist Lagardère auch, zumindest global gesehen, der einzige Anbieter, der in der Lage ist, alle drei Segmente gleichzeitig unseren Gästen anzubieten oder auch unseren Landlords.
Du hast in deiner Laufbahn ja schon einige Retail- und auch Gastronomiewelten so kennengelernt. Ist das das, was das so spannend macht für dich?
Ganz bestimmt, Clarissa. Das ist definitiv so. Ich habe ein unheimliches Privileg, jetzt in meiner jetzigen Rolle zusammen mit unserem Team viel meiner historischen Retail-Erfahrungen unter einem Dach zu verbinden und sozusagen dem klassischen Einzelhandel mit dem Restaurantgeschäft, mit dem Foodservice weiterzuentwickeln und zu führen. Und das macht wahnsinnig Spaß und ist natürlich ein echtes Privileg, von Monobrand-Themen in eine solche bunte Welt des Handels und der Gastronomie wechseln zu dürfen. Und das jetzt seit 2020.
Ja, also so Flughäfen und Bahnhöfe bringen ja sehr viele unterschiedliche Menschen und Bedürfnisse so zusammen, also auch unterschiedliche Reiseanlässe auf einem engen Raum. Was bedeutet das für den Handel als Marktplatz dann?
Das ist eine gute Frage. Das ist gleichermaßen Herausforderung wie Chance. Denn in der Tat ist es so, dass in den Flughäfen, aber auch in Bahnhöfen, man kann sie im Grunde bezeichnen wie eine gated community, nicht? Gerade an den Flughäfen ganz besonders. Wenn man dann auf die Airseite gewechselt ist, ist man sozusagen in einem kaptiven Raum oder in einem Raum gefangen. Und hinzu kommt, dass an Flughäfen natürlich die Flughäfen im Grunde ein Abbild oder die Gäste an Flughäfen ein Abbild aller Gesellschaftsschichten, aller kulturellen, religiösen Hintergründe, komplette Internationalität von Asien über Afrika, über die Vereinigten Staaten, sich auf kleinstem Raum wiederfinden. Auf der anderen Seite, neben diesem Melting Pot sozusagen der Welt, die sich auf kleinen Flächen wiederfindet, ist es auf der anderen Seite wiederum herausfordernd und gleichzeitig eine Chance, ganz viel verschiedene Bedürfnisse zu bedienen. Bedürfnisse, die je nach Reiseanlass unterschiedlich sind. Ja, der zwar deutlich reduzierte Bereich des Businessreisenden hat natürlich ein ganz anderes Gastronomie- und Retail-Bedürfnis als vielleicht die Familie, die mit ihren Kindern in den Türkei-Urlaub fliegt. Mhm. Die indischen Commuter, die aus Neu-Delhi über Frankfurt weiter in die USA fliegen, haben wiederum ganz andere Bedürfnisse. Das ist für den Händler deutlich anspruchsvoller als möglicherweise ein Monobrand-Konzept im stationären Einzelhandel in einer Straßenlage einer der deutschen Großstädte. Denn man muss sehr individuell auf diese Bedürfnisse und diese Zielgruppen in der Lage sein, zu reagieren. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Gastronomie. Auf der anderen Seite ist es eine unglaubliche Chance, nicht? Denn in diesen gated communities ist natürlich zunächst auch mal der Gast oder der Kunde da. Das ist wiederum vielleicht einfacher, wenn man den Vergleich dann zum stationären Einzelhandel auf der Straße sieht.
Ja, das stimmt. Da ist die Frequenz auf jeden Fall irgendwo gegeben. Ich finde das Bild auch irgendwie ganz schön, dieser Melting Pot als einen sehr verdichteten Mahlplatz, irgendwie mit völlig unterschiedlichen Bedürfnissen. Heißt das, dass der Travel Retail dann viel präziser auf Situationen reagieren muss als der klassische Handel? Schon, oder?
Ja, in vielerlei Hinsicht, Clarissa. Wenn wir mal vielleicht nur mit den rein technischen Gegebenheiten, die ja eher Hygienefaktoren in Anführungsstrichen sind, wenn ich zunächst mal damit vielleicht beginnen darf, ist natürlich an, je nachdem, an welchem Gate und an welchem Flughafen der jeweilige Retail oder das Gastronomiegeschäft da ist, ist es ein sehr planbares Geschäft, was die Frequenz angeht. Denn wenn der A380 nach Dubai an einem Tag X abgeht, dann können wir uns sehr gut sozusagen personalbesetzungstechnisch als ein Beispiel darauf vorbereiten, dass circa 250, 300 Gäste mit einem Zeitvorlauf von 1,5 Stunden sich zumindest in unserem unmittelbaren Einzugsbereich aufhalten. Auf der anderen Seite ist es für uns wichtig, diese Flexibilität zu haben in den Sortimenten und in den Angeboten. Das ist auf der Retail-Seite als auch in der Gastronomie so. Also wenn man beispielsweise Einzelhandel betreibt an Gates, in denen relativ viel Chinesen beispielsweise verreisen, dann ist dort das Babypulver in einem Relay, den ihr vielleicht vom Bahnhof als klassische Bahnhofsbuchhandelslocation kennt, ist ein wesentlicher Bestandteil des Sortimentes oder Drugstore-Sortimente oder Tech-Sortimente. Das heißt also, nicht nur von der sozusagen Besetzungsherausforderung, aber insbesondere von den Sortimenten, müssen wir in der Lage sein, uns sozusagen nach den Bedürfnissen dieses Melting Pots relativ schnell anzupassen und hier immer die Flexibilität zu haben, je nach veränderten sozusagen Gate-Belegungen auch Sortimente zusätzlich zu spielen, Sortimente zusätzlich breit und tief in Szene zu setzen oder auch komplett rauszunehmen. Ich will ein anderes Beispiel nennen in der Gastronomie, wenn beispielsweise wir in der Nähe von Gates sind, wo wir viele Reisende aus Indien, eine der wachsenden Zielgruppen aktuell an deutschen Flughäfen, bedienen, ist Sharing ganz besonders im Vordergrund. Mhm. Ja, also wenn Inder in ihrer Familie oder in einer Gruppe reisen, dann haben sie ein anderes Essverhalten, als wir Deutsche das beispielsweise oder Europäer haben, wo jeder
stellt sich nicht jeder sein eigenes Gericht.
Genau, bei uns jeder sein eigenes Gericht. Von vorne bis hinten sozusagen durchdacht vom Getränk über das Gericht, vielleicht noch über den Nachtisch. Bei unseren geliebten indischen Gästen ist Sharing, Caring. Ja, also alle sitzen sozusagen um eine Bowl herum, also müsste die Bowl idealerweise entsprechend groß sein, dass sie das auch ermöglicht. Nur als ein weiteres illustratives Beispiel für die vielen kleinen und größeren täglichen Herausforderungen in diesem Melting Pot eines Airport Environments.
Ja, du hast gerade eben über die unterschiedlichen Flüge gesprochen. Ist es dann wirklich so, dass ihr innerhalb eines Tages das Sortiment teilweise dann anpasst? Also ihr wisst, Flug XY kommt mit vielen Leuten, die beruflich reisen, oder aus einem anderen Land und dann könnte sich das Sortiment verändern von morgens zu abends, oder?
Ja, das ist aufgrund der relativen Stabilität in Anführungsstrichen, die eine gewisse Planbarkeit hat, selten so, dass es von heute auf, also innerhalb eines Tages komplett gedreht werden muss. Aber es gab auch schon Situationen, beispielsweise hier bei uns am Frankfurter Airport, wo überraschenderweise Geldbelegungen sich verändert haben innerhalb eines Tages und wo dann sozusagen die sofort umrüstbaren Sortimentsanteile, also ich will fast sagen Huckepack, schnell in den Laden gebracht worden sind, ja. Um die Gäste entsprechend zu bedienen. Es kann auch durchaus sein, dass bestimmte preisaktive Themen, beispielsweise in den flexiblen Modulen von Schüttenbelegungen und solchen Themen, auch innerhalb des Tages schon mit einer gewissen Regelmäßigkeit und vorplanbar dann auch entsprechend ausgetauscht werden. Mhm. Im Kern ist es aber schon ein wenig planbareres Kategoriemanagement. Aber wir haben beispielsweise in Frankfurt am Flughafen hier 26 Monobrand-Relay-Geschäfte. Die sind in dieser Gated-Community zum Teil höchst unterschiedlich aufgestellt. Sie teilen das rote Relay-Logo, sind aber dann im Kategoriemanagement, in der Breite und Tiefe der Sortimente, in den Sprachen der jeweiligen Bücher oder Magazine und vor allen Dingen im sogenannten Foodvenience-Part zum Teil voneinander sehr, sehr different aufgebaut.
Mich interessiert auch das Verhalten der KundInnen unterwegs. Wie unterscheidet sich das zu so einem Kaufverhalten im klassischen Store? Also wahrscheinlich spielt da ja auch Zeitdruck, vielleicht die Wartezeit oder irgendwie Convenience bei der Kaufentscheidung eine Rolle. Was kannst du mir dazu erzählen?
Das ist absolut richtig, Clarissa. Was natürlich je nach Standort, an dem wir sind, sehr unterschiedlich ist, ist der Speed of Service in der Erwartung der Gäste. Nicht? Also Geschwindigkeit ist in Konzepten wie Relay, die so ein bisschen so ein One-Stop-Shopping, Convenience, ich brauche die Daily Needs für das Reisen abbilden, ist Geschwindigkeit wichtig. Also Queuing an Kassen als Beispiel ist ein Thema, das durchaus nicht akzeptiert wird. Das gilt aber auch für die Gastronomie. Wenn ihr heute bei uns in Düsseldorf in Gate A abfliegt und morgens zwischen 6 Uhr und 7.30 Uhr alle Flieger rausgehen, dann ist Speed of Service in der Gastronomie auch von enormer Bedeutung.
Man sieht nicht ein, sich anzustellen.
Ja, genau. Man sieht nicht ein, sich anzustellen. Man ist vielleicht auch ein bisschen zu spät. Die Security war nicht so schnell, wie man sich's gewünscht hat. Und man wird nervös.
Oder man selber.
Genau, oder man selbst zu spät aufgestanden. Und dann wird man nervös und hofft, dass man seinen Flieger noch kriegt, aber eben idealerweise auch ausgestattet. Und by the way, natürlich mittlerweile, wo wir in den Flugzeugen nicht mehr so versorgt werden, wie das noch vor 10, 15 Jahren war, natürlich für uns auch ein interessantes Feld, gleich so kleine Reisepakete mit anzubieten, die dann auch bei, sag mal, 2 Stunden, 3 Stunden Flügen innerhalb von Europa die Versorgung übernehmen, die früher Airlines gemacht haben. Das andere ist gleichzeitig aber auch anzubieten, und deswegen ist die Marktplatzdenke so wichtig, auch für den Infrastrukturgeber und für uns als Retailer. Gibt es natürlich Situationen vor Langstreckenflügen, man ist 1,5, 2 Stunden früher da, oder die berühmt-berüchtigten Verspätungen oder Wetterthemen, die auch immer mehr eine Rolle spielen, das spüren wir schon auch, die dann dazu führen, dass Gäste sozusagen einen Zeitvertreib, ja, am Airport gerne haben, und an der Stelle kommt der Gastronomie eine besondere Rolle zu. Nicht? Also das gastronomische Aufenthaltserlebnis, das also weit darüber hinausgeht, anstatt sich noch schnell ein Wasser und ein tolles Sandwich zu holen, sondern wirklich wie heute auf der Straße Gastronomie zu erleben, im Bereich Seated Dining, mit einer gewissen Aufenthaltsqualität, mit guten kulinarischen Erlebnissen und einem Wohlfühlfaktor, das hat immer mehr an Bedeutung gewonnen. Ja, und wir haben jetzt gerade, wie du vielleicht gelesen hast in den Veröffentlichungen, wir haben jetzt gerade in Terminal 3 in Frankfurt oder in Düsseldorf insgesamt knapp 18 Restaurants aufgemacht an beiden Standorten. Und der Anteil des wirklich klassischen, guten kulinarischen Erlebnisses mit City Dining hat einen enormen Zuwachs erfahren und steht auch bei uns, stand bei uns auch in den Neueröffnungen im Fokus. Also idealerweise haben wir dann heute Restaurants, die beides abbilden, nicht? Wo du so einen Grab-and-Go-Part hast für den morgendlichen schnellen Gast,
ja.
Aber wie im White Monkey in Düsseldorf oder Hamburg oder im Eat Live and Nourish in Frankfurt eben auch ein richtig schönes Restauranterlebnis hast und oder im Bonamé jetzt in Düsseldorf wirklich bedient wirst, wie in einem Bonamé in Köln im Gerling Park auf der Straße. Und so gelingt es uns sozusagen, das eine mit dem anderen zu verbinden und gleichzeitig die verschiedenen Bedürfnisse, nämlich Speed of Service, ich bin unter Geschwindigkeitsdruck oder eben auch, ich beginne meine Reise, ich nutze die Zeit, in der ich zu spät abreisen kann, oder ich beginne auch meine Reise in den Urlaub mit einem schönen Erlebnis. Ja, und habe ein schönes Lunch oder ein schönes Dinner, wenn ich nachts fliege, mit meiner Familie oder mit meiner Freundin oder meinem Partner und habe sozusagen einen schönen Start in den Urlaub, der über das normale, schnelle Commuting-Erlebnis hinausgeht.
Um sich in der Gastro niederzusetzen, da braucht man natürlich dann irgendwie ein bisschen Zeit oder wahrscheinlich auch bummeln. Also das geschieht ja dann weniger unter Zeitdruck und eher spontan vielleicht auch, je nachdem, wenn man jetzt nicht einplant, dass der Flug so viel Verspätung hat. Die zielgerichteten Käufe entstehen dann wahrscheinlich wirklich unter Zeitdruck, oder? Also wenn ich einfach nur straight zur Kasse gehe, mir ein Wasser schnappe und dann ab zum Flieger. Alles andere ist wahrscheinlich dann eher spontan. Oder wie verhalten sich da so die KundInnen?
Sowohl als auch, Clarissa. Also natürlich ist in den klassischen Relay-Formaten ist ein hoher Anteil von knapp 70% zielgerichtetes Kaufen. Das versuchen wir aber zunehmend auch mit mehr Aufenthaltsqualität schrittweise sozusagen zu ermöglichen, auch ein anderes Erlebnis zu bekommen. Mhm. Und ein Beispiel ist der neue Relay am Terminal 3, der heute integriert hat, eine Welt von Kinderspielwaren unter dem eigenen Konzept Affenbande, wo man auch ein bisschen spielen kann. Ja? Und wir haben eine komplette Bäckerei integriert. Also die Hybridisierung dieser Relays schrittweise führt auch zu mehr Aufenthaltsqualität, bedient auf der einen Seite den Commuting-Gast. Und da ist natürlich heute ein Self-Checkout-Terminal, eine ganze Reihe, ist selbstverständlich. Ich nehme mein Produkt, ich will schnell raus, weil ich will meinen Flieger kriegen. Mhm. Gleichzeitig können wir aber auch verführen. Wir können verführen die Gäste, die in den Urlaub fliegen und sozusagen in kleine neue Welten eintauchen. Und wir können auch die Gäste sozusagen mit ein wenig Einkaufserlebnis verführen, den Flieger als Beispiel einmal Verspätung hat. Ein weiterer Schritt, den wir gehen werden, das ist so ein bisschen zwangsläufig aus dem Relay-Themen heraus. Wir werden schrittweise mehr in das One-Stop-Shopping gehen auf größeren Flächen. Mhm. Ihr werdet das bald erleben. Wenn ihr von Düsseldorf aus verreist, auf der Landseite wird ein großes hybrides Relay entstehen, wo das Food- und Kaffee-Erlebnis integriert ist in den Relay. Aber nicht so, wie wir es vielleicht kennen von einer Meyerschen Buchhandlung, wo dann in der zweiten Etage der Barista steht mit seinem Coffee, sondern wirklich an allen Bereichen der eigentlichen Relay-Fläche hast du deine kleinen Entspannungsmomente. Deine Lounge, du kannst dort Essen bestellen, es wird dir dort zum Tisch gebracht oder in deine Lounge gebracht und du sitzt zwischen den Büchern. Du kannst kaufen, essen, trinken, chillen, relaxen. Und wir sind überzeugt davon, dass wir, oder hoffen es zumindest, dass wir damit nicht nur die Verweildauer erhöhen, sondern auch natürlich die Einkaufsbereitschaft unserer Gäste erhöhen. Und jetzt noch ein, wenn du das erlaubst, noch lange Antwort auf deine Frage. Es ist nicht nur der Impuls, der eine Rolle spielt. Ich habe ein lustiges Erlebnis gehabt in einem unserer Läden in einem Restaurant in Hamburg, das White Monkey. Und im White Monkey, ist ein, wir nennen das Pizza Lab. Ja, das ist also ein sehr innovatives und schönes Italien-Konzept, aber sehr gegenwärtig interpretiert. Ganz anders als das Papa Pepe, das sehr sizilianisch Family-Style gemacht ist. Und dort saß ich an einem Abend, bevor ich nach Düsseldorf zurückgeflogen bin, saß ich in unserem White Monkey und am Tisch daneben saßen drei ältere Paare. Und ich hörte mit einem Ohr, wie der Herr zu seinen Freunden sagte, und die waren, glaube ich, auf der Reise zum Skifahren, das war irgendwann im Februar, wollten die von Hamburg nach Österreich fliegen, nach Innsbruck. Und wie er sagte, Mensch, habe ich euch nicht zu viel versprochen. Es ist doch super, dass wir 1,5 Stunden früher gekommen sind. Denn dieses White Monkey, das ist einer der besten Italiener in Hamburg. Und wenn immer ich fliege, versuche ich früher zu fliegen und dort zu essen, weil ich ein Erlebnis habe, das mir gefällt. Ja? Mhm. Und da habe ich nur gedacht, wow, das hat richtig funktioniert. Unsere Proposition ist genau angekommen. Sie ist eben nicht nur sozusagen die Alternative, die durch Impuls wahrgenommen wird, sondern hier schaffen wir schon eine richtige Begehrlichkeit, vor dem Reisen früher zu kommen, um dieses gastronomische Erlebnis zu haben. Das ist spitze, wenn sowas gelingt.
Da fängt der Urlaub schon früher an.
Ja, genau. Fängt die Reise schon früher an.
Wenn man wirklich gezielt hinkommt und nicht nur, ja, ich bin jetzt halt im Flughafen und muss hier irgendwie Flughafenfraß essen. Also das ist wahrscheinlich auch irgendwann mal in der Vergangenheit dann Jahre zurück gewesen und dass die Konzepte jetzt wirklich so erlebnisorientiert und irgendwie gastfreundlich mit viel Aufenthaltsqualität da sind, das ist sehr schön.
Ja, das ist wirklich schön und uns freut es auch zu erleben, dass die Flughäfen ihren Commercial Part, wie sie den nennen, den kommerziellen Bereich zunehmend anders interpretieren. Früher war es tatsächlich eher eine Funktion von Umsatz und Miete und weniger sozusagen ganzheitlich gedacht in ein Erlebnis für den Reisenden, für den Gast und auch nicht ganzheitlich gedacht in, wir müssen Differenzierung bieten, wir müssen Qualität bieten, wir schaffen damit ein Differenzierungsmerkmal für unsere Reisenden. In Düsseldorf beispielsweise kommen dann immer mehr Holländer, nicht nur weil es convenient und an der Grenze liegt, sondern weil man auch ein schönes Erlebnis hat am Airport und das darf man nicht unterschätzen. Ja, der, ob ich von Eindhoven fliege oder von Düsseldorf, wenn ich in der Mitte lebe und die Flugpreise in etwa gleich sind, dann entscheidet man schon neben technischen Faktoren auch nach qualitativen Faktoren zunehmend. Und wir verstehen uns als Lagardère gerade vor dem Hintergrund, dass wir ein Bouquet an Handelskonzepten mitbringen können, von Relay über Lego, über Falke, über Ampelmann bis hin zu Tech2Go und im Food-Bereich eine Bandbreite von QSR-Konzepten wie Burger King oder, wie wir jetzt gerade in den Markt gebracht haben, Popeyes, bis hin zu wirklich schon im Bereich guter, sehr guter Kulinarik über unser Maché-Team, innovativen Konzepten, die lokalen Flavor anbieten können, wie bei uns im Rheinbissen in Düsseldorf oder im Mainbissen in Frankfurt, bis hin zu Manga-Sushi-Konzepten oder wie jetzt vor kurzem erstmalig in den Markt gebracht, mit der Familie Molcho entwickelt, ein Nini Deli, wo die Kulinarik der Molchos, ja, die, ja, diese, die sort of Levante-Küche ihren Widerhall findet. Und das geht natürlich nur, wenn auf der einen Seite die Bedürfnisse der Gäste sozusagen das von uns fordern, erwarten und auch honorieren. Aber wenn auch unsere Partner auf der anderen Seite, unsere Infrastrukturgeber, die Airports, sich selbst auch immer mehr als Marktplatz verstehen. Und das macht uns unheimlich viel Spaß. Hier teilweise schon sozusagen von einem Greenfield-Approach am Anfang schon mal zu überlegen, was kann wir eigentlich jeder von uns beitragen, um dieses Environment eines Flughafens weg von einem Vermietungs-Shopping-Center hin zu einem ganzheitlich gedachten Marktplatz von vornherein zu entwickeln.
Mhm. Ja, also nicht nur, dass die Funktionalität dann das A und O ist, sondern eher die Aufenthaltsqualität und das Erlebnis. Ja.
Genau, mit der Funktionalität und der Bedürfnisbefriedigung. Und das ist ein Trend, der sich Gott sei Dank immer mehr im Selbstverständnis der Airports durchsetzt.
Genau, ja.
Und der auch teilweise getrieben, deswegen selten ein Schaden, Clarissa, von dem man keinen Nutzen hat. Wir alle, also alle Händler, also wir sind ja alle betroffen von der Erfahrung, der erstmaligen Erfahrung der meisten von uns in unserer Lebenszeit der Pandemie. Und vor der Pandemie waren unsere, waren die Flughäfen ein Jahr für Jahr wachsendes Umfeld. Jedes Jahr ging es 3, 4, 5, 6%, stieg die sogenannte Pax-Zahl. Also der Reisenden, und bei, selbst bei gleichbleibender Abschöpfung war das Geschäft ein Selbstläufer. Dann kam die Pandemie und wir sind bis heute in Deutschland noch bei -15% zu 19%. Und die Pandemie hat viel auf der, in der Sichtweise sowohl von uns als Travel Retailer als auch von den Airports geändert. Mhm. Das ist, jetzt ist es schon ein sich bemühen um gute Konzepte, um bei der verbleibenden deutlich geringeren Pax-Zahl als damals in 2019 auch ein Fair Value zu bekommen und unsere Gäste zu begeistern, auch entsprechend bei uns zu kaufen.
Ja, das ist ja dann wahrscheinlich das, was so der Reisende auch erwartet, also was die Veränderung da mit sich bringt, ne?
Absolut.
Um die Erwartungen dazu erfüllen. Gibt es noch andere Entwicklungen, die den Travel gerade den Travel Retail gerade stark beeinflussen, oder ist das somit das Stärkste?
Ich glaube, das ist ein wesentlicher Treiber, also sozusagen die Konzeptqualität, wenn man das jetzt mal ganz pauschal nennen möchte, verbunden mit der Erlebnisqualität, im Übrigen auch eine Herausforderung für den Duty-Free zunehmend. Der zweite große Trend ist der Trend hin zum One-Stop-Shopping. Also weniger, ich gehe viermal über eine Schwelle eines anderen Konzeptes, sondern finde lieber gut umgesetzt mehrere Welten auf einer größeren Fläche. Und der dritte große Trend ist aus unserer Sicht die Hybridisierung. Das heißt also die zunehmende Verwebung von Einzelhandel mit Gastronomie innerhalb der jeweiligen Flächen. Also ich sag mal, sehr klein und simpel gedacht, in einem Natu in Frankfurt, wo wir Vegan Vegetarian anbieten, gibt es gleichzeitig auch Sortimente, die wunderbare Kochbücher aus dieser Szenerie mit anbieten, die nachhaltige Travel Packages anbieten für Beverages oder für Food, die aber auch, das ist ein weiterer Trend, the Sense of Place, die aber auch Gewürzmischungen aus der unmittelbaren Nachbarschaft von der Gewürzmeisterei aus dem Spessart mit anbieten in einem Food-Konzept. Umgekehrt ist das Thema Foodvenience in den Convenience-Konzepten spielt eine Rolle. Also wir haben jetzt gerade die erste Bakery eröffnet in einem Relay am Frankfurter Flughafen im Non-Schengen-Bereich. Das gleiche jetzt im Schengen-Bereich vor einer Woche. Also die Vermischung im Rahmen des One-Stop-Shoppings zwischen Food und dem klassischen Einzelhandelssortimenten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Und das kann man sozusagen spielen in der Breite und Tiefe, ganz individuell an den jeweiligen Standort sozusagen angepasst. Mhm. Also One-Stop-Shopping, Fläche, Hybridisierung, verbunden mit dem Sense of Place der Produkte und in der reinen Gastronomie das Wiedererwachen des Seated Dinings mit einer, sag mal, deutlich ausgeprägteren Restaurant-Atmosphäre wie auf der Straße. Das sind so die großen Trends, die wir sehen und die wir auch uns bemühen, in jedes neue Konzept oder auch in jedem neuen Konzept weiterzuentwickeln.
Ja. Ja, das ist dann der, wenn man alles beachtet, der Travel-Retail-Standort der Zukunft.
Das kann man so sagen, ja.
So wird er dann aussehen. Ja, wenn wir jetzt auf Learnings für den klassischen Handel zu sprechen kommen, was meinst du denn, kann der klassische stationäre Handel vom Travel-Retail lernen?
Du, das ist eine ganz schwierige Frage. Im Kern kann man das, glaube ich, so nochmal zusammenfassen, Clarissa, wenn ich an den Eingang unseres Gesprächs zurückblicke. Unterschiedlichste Zielgruppen auf ganz kleiner Fläche zwingen zu einer brutalen Fokussierung auf die jeweiligen Zielgruppen und einer gleichzeitig möglichst großen Flexibilität in der Anpassung, in der Veränderung, in der Evolution der Sortimente bis hin zu, du hast es eingangs gesagt, fast schon Ad-hoc-Reaktionen. Jetzt kommt der China-Air-Flieger, geht jetzt in einen anderen Relay, als er sonst normalerweise abgeht. Leute, wir müssen jetzt ganz schnell unser Milchpulver packen und rüberbringen. Nicht? Also die Zielgruppenfokus plus Flexibilität in den Sortimenten, die permanente Hinterfragen der Sortimente, das ist vielleicht nicht neu für den erfolgreichen Einzelhändler. Mhm. Aber in der Dynamik, in der Geschwindigkeit möglicherweise grundsätzlich mit Potenzial. Ne? Das Zweite, was man, glaube ich, und das ist für dich auch nicht unter Lernen vielleicht verbuchen, Clarissa, sondern um des immer wieder sich Ermahnens, das Thema des Erlebnisses, auch in einem Moment der Geschwindigkeit beim Reisen, ne? Wenn es darum geht, einfach schnell gut durchbedient zu werden, über alle Facetten trotzdem zu spielen. Sei es über Hygienefaktoren, ne, dass nur ein SCO vernünftig funktioniert und alles leicht lesbar verständlich ist, also über banale, scheinbar banale Themen, bis hin aber auch zum Erlebnis. Ich habe das heute noch im Gespräch mit Fraport gesagt, wo in einem Duty-Free das lokale sizilianische Öl sozusagen handbemalt in seiner Behausung, in seinem Tongefäß erlebbar gemacht wird und somit der Impuls zu etwas Besonderem, zu einem besonderen Mitbringsel eine Rolle spielt. Also ich glaube, dieses Erleben für die individuelle Zielgruppe oder nur die Lösung zu haben für die Inder, die beispielsweise eine Bowl scheren, dass die dann irgendwie anders sein muss als für uns Europäer, diese vielen kleinen, subtilen Dinge gut durchgespielt, sind sicherlich ein Learning, das jetzt nicht sozusagen unbedingt neu ist, aber das in der Konsequenz des Umsetzens, glaube ich, immer einen kleinen Wettbewerbsvorteil mit sich bringen kann und notwendig wird. Wir haben natürlich umgekehrt, bin ich jetzt auch in einer etwas leichteren Position, ich war ja auch viele Jahre stationär unterwegs, nicht in den Gated Communities. Wir haben natürlich nicht so sehr die Herausforderung des digitalen Wettbewerbs, ne? Denn alle Ansätze der verlängerten Werkbank sozusagen vom Digitalen in den Retail der Erstseite hinein und vice versa haben trotz gut gemeinter Versuche nicht funktioniert. Ne? Auch das Delivery zum Gate als Beispiel für den Food-Spezialisten, auch wenn das Gate 2 Kilometer lang ist, wird alles getestet und hat alles dazu geführt, dass diese Tests von den Gästen gar nicht wirklich wahrgenommen wurde. Also das, was wir heute lernen im Food-Bereich oder schon seit Jahren eigentlich kennen, ja, nämlich der harte Wettbewerb des Online-Retails oder des Orderings des Foodes, das findet seine Grenze jenseits der Passkontrolle. Da mir muss ich fairerweise sagen, an alle meine Kollegen, die nicht in dieser schönen Welt unterwegs sind, da haben wir schon einen kleinen Vorteil. Ja. Wie lange der so bleibt, kann ich heute nicht sagen, aber ich kann sagen, dass die ersten Bestrebungen hier sehr schnell wieder eingeschlafen sind, auch in Märkten, die da sehr affin waren, wie in China beispielsweise. Insofern, glaube ich, haben wir da noch ein bisschen Luft für uns.
Es ist so eine richtig schöne Bubble, der Travel Retail.
Ja, in gewisser Weise eine Bubble. Ja, ein sehr spezifisches Milieu, das jetzt, glaube ich, eingangs einmal gesagt, dass in der Komplexität ein Wettbewerbsvorteil hat und gleichzeitig aber auch in der Bubble, in dieser Gated Community ein Wettbewerbsvorteil hat. Und trotzdem, also alles hat, jede Herausforderung hat seine Chance. Und das ist also eigentlich mein Credo und der können wir uns tagtäglich stellen. Und sie ist halt im Travel Retail sind diese Veränderungen. Mhm. Wir haben es gerade schon gesagt, der Zielgruppe, der Gates, der Destinations sehr unterschiedlich. Umgekehrt haben wir natürlich auch Themen, die geopolitischer Natur sind, die bei uns dann nicht nur über Inflation und Kaufverhalten zu Buche schlagen. Aber wenn im Middle East das, was wir gerade erlebt haben seit März, stattfindet, dann haben wir eben auch plötzlich 25% weniger Paxe in einem Flugsteig, der ausschließlich auf Middle East natürlich ausgerichtet war. Nicht? Sozusagen in jeder Bubble steckt Positives und Negatives, der man dann auch nicht unbedingt entgehen kann.
Ja, so ist das. Ich fand es super spannend, dir zuzuhören und da mal einen Einblick zu bekommen. Danke für den Einblick in den Travel Retail. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dir da zuzuhören und bin jetzt schon gespannt, wie ich demnächst bei meiner nächsten Reise so durch den Flughafen gehen werde oder auch am Bahnhof, was mir da so auffällt. Wenn man einmal so ein Thema angerissen hat, hat man ja doch einen anderen Blick und einem fallen ganz andere Sachen auf. Ja, da bin ich gespannt, mit welchem Auge ich da durch die Welt gehe. Danke dir nochmal für deine Zeit.
Sehr gerne, Clarissa. Tausend Dank für die Möglichkeit, Travel Retail ein wenig bekannter zu machen. Und gute Reise, wo immer du demnächst unterwegs bist. Und ich freue mich schon, bewusst oder unbewusst, dich oder die Zuhörer als Gäste oder Kunden in einem unserer vielen Standorte in Deutschland sozusagen gedanklich begrüßen zu dürfen. Also tausend Dank, Clarissa.
Wir denken dann an dich.
Das würde mich freuen.
Danke dir. Ja, das war unsere Folge mit Jochen Halfmann von Lagardère Travel Retail Deutschland. Wir haben auf jeden Fall viele Einblicke in den Travel Retail bekommen und es wurde gezeigt, dass ja schon echt viel Handelslogik hinter den kleinen Kaufmomenten unterwegs steckt, was ich super spannend finde. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den EHI Retail Insights Kanal und hört euch auch weitere Folgen an. Lasst uns gerne Feedback da, schreibt Kommentare. Ich bedanke mich hier schon mal fürs Zuhören und freue mich auf euch in der nächsten Folge. Bis dann, eure Clarissa.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.